ARD.
Ich weiß nicht, ob du mal so einen Moment hattest. Ich stand am Mikrofon alleine und habe erzählt und habe die Leute unterhalten, offensichtlich.
Ja.
Und habe gedacht, ey, das, genau das willst du machen. Das war so richtig wie so eine Erleuchtung, als wenn sich der Himmel so ein bisschen auftut und sich der Lichtstrahl trifft. Mhm. Da wusste ich, genau in dem Moment wusste ich, das will ich machen.
Stell dir das mal vor, du bist an der Kasse, packst deine Sachen ein, schaust die Kassiererin und Kassierer an und sagst, tschüss, ich hab dich lieb. Stell dir mal vor, ich sag dir was, die Welt wäre besser.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Evelyn Weigert
und
Atze Schröder.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen.
Wir laufen. Sagt man in Regensburg, mir laufet oder sowas?
Nee, mein Vater, der sagt immer, ab der Fisch.
Ab der Fisch.
Das hat er sich
und was wäre so richtig Mundart? Also wir laufen
Bockmas.
Über...
Bockmas.
Bockmas.
Bockmas. Schon geil. Gibt es so einen Dialekt?
Ja, natürlich ist das geil.
Irgendwie
schmeckt das Bier auch gleich besser.
Ja, natürlich schmeckt es da besser.
Ja.
Da ist die Luft auch einfach schöner.
Ja, und man hat Zeit und sitzt zusammen und Wahnsinn, ne? Und pinkelt unter den Tisch.
Ja, und kein Sturz. Das ist ein normaler Sonntag in Bayern, verstehst du? Auf dem Oktoberfest haben die Leute ja wirklich unter den Tisch gepisst.
Ja, ich denke in Regensburg im Biergarten auch wohl schon mal. Ne?
Pisst du einfach auch so, ich habe ja so einen Trick. Also du bist ja ein Mann.
Ja,
ich glaube, ihr habt ja also meiner Meinung nach einen wahnsinnigen Vorteil durch euer Geschlechtsteil, also wenn es jetzt so ums Pinkeln in der freien Wildbahn geht.
Ja.
Es ist schon einfach...
Dass man so ein bisschen lenken kann.
Ja, und auch irgendwie kann man schon auch irgendwie, ja, weiß ich nicht, feiner machen.
Du meinst so, man hat so Einfluss auf die Kaliberstärke.
Ja, und auch irgendwie ein bisschen mit mehr Finesse. Ihr stellt euch da irgendwo hin.
Stimmt, als so kleine Jungs übst du ja auch immer, wer pinkelt am weitesten oder kommt man über den Zaun und so.
Und ich würde es genauso machen.
Ja.
Und ich habe einen Trick, für mich gibt es wirklich weniger schlimmere Dinge als öffentliche Toiletten.
Ich
habe da ein wahnsinniges Problem damit.
Ja.
Und gerade an so Raststätten, also da kriegst du mich nicht rein. Und ich mag dann immer, also ich parke dann immer so. Ich weiß, es ist schlimm, Leute, aber ich sag's jetzt trotzdem, wie es ist.
Ja, es muss besprochen werden.
So, es muss auch mal drüber geredet werden. Ich parke dann so, dass ich die Letzte bin irgendwo. Und dann mache ich beide Autotüren auf.
Ja.
Also Beifahrer und Hinter.
Ja.
Damit ich eine quasi, ich habe eine kleine Luke.
Und dann hockst du da auch.
Und dann hocke mir in die Luke rein.
Nein.
Und dann mache ich da einen kleinen Stroller.
Völlig legitim.
Ja, und dann fahre ich weiter. Coole Geschichte jetzt so zum Einstieg.
Wie gesagt, Special Interest hier schon fast, aber...
Bleib dran.
Ja. Was ist denn eigentlich mit denen, wo wir gerade über kleine Jungs und Pinkeln, was ist mit den Regensburger Domspatzen?
Du mal mit deinem Regensburg. Also, wir fahren da nochmal gemeinsam hin,
ja,
weißt du?
Ja, ich weiß, das ist auch jetzt, dann höre ich auch damit auf, dann können wir gleich auch über Berlin sprechen.
Ja, ich hatte mit denen nicht so viel zu tun, weil es ist ja eine Jungenschule.
Ja.
Ich kenne aber den Leiter der Regensburger Domspatzen, weil man, wie in der ersten Folge schon erzählt, mein Vater ja Kirchenmusik studiert hat.
Ja.
Und das auch ein Wegbegleiter meines Vaters war. Ah. Und ich habe lustigerweise sogar mal für so einen Song, irgendwas mit irgendein Regensburger Unternehmen, haben mein Vater und ich zusammen einen Song gemacht und haben die Regensburger Domspatzen gesungen und ich habe dirigiert. Muss ich immer noch lachen.
Oh, weißt du noch welches Lied?
Nee, das hat mein Vater komponiert.
Ah.
Und dann habe ich die da versucht zu dirigieren. Die konnten das eh. Ich meine, die wissen ja, was sie machen. Und ich habe mich da ein bisschen... Ja, wie hieß dieser Typ nochmal? Gottfried, der...
Gotthilf Fischer.
Gotthilf Fischer.
Oh Gott, dass ich den kenne.
dass ich den dann auch noch kenne.
Ja, ja. Du wusstest wenigstens den Namen nicht. Ich weiß den Namen.
Ja, aber das finde ich völlig okay.
Die Fischerchöre. Da habe ich aber als Kind schon gedacht...
Was
absurd. Ja, was soll die Scheiße? Hör auf damit, Fischer.
Nee, also wirklich auch. Nee.
Oder?
Da musst du auch erstmal drauf kommen.
Aber das denke ich bei, also nichts gegen deinen Vater, natürlich nicht. Ne? Im Gegenteil, ich mag ja gerade solche Musiker, aber diese Domspatzen, das war mir auch immer suspekt.
Also ich finde es ja auch, also wir haben jetzt so auch nicht mehr, hatten wir jetzt nicht viel Kontakt mit den Domspatzen.
Das hat immer so ein bisschen was
aber
von
das ist schon alles
nichts so der Mama sagen.
Ja,
ne?
Es ist schon, und ich meine, wie wir mittlerweile auch wissen, hat es ja auch tragische Geschichten.
Ja,
ne? Also
ja.
Es ist,
Ja. Schnell raus aus Regensburg, wo der, ja, der Fluss.
Aber wir haben die Wurstkuchel, die älteste Bratwurstbräterei der Welt. Und die regelmäßig unter Wasser steht, weil das Hochwasser auch immer wieder an der Donau uns zu schaffen macht. Aber du, mir ist es egal, ich bin da weg.
Ja, und diese Wurst, ne, diese Regensburger Wurst, kannst du die hier in Berlin kaufen?
Nee, ich wüsste nicht wo.
Okay.
Ich wüsste nicht wo. Aber auch der Händelmeier-Senf, der Süße, ne?
Ja.
Der kommt ja auch aus Regensburg quasi. Ja, was wir alles haben
da. Heilige also, Stadt.
Dass ich da weggezogen
bin. Die Walhalla ist da.
Ja, du kennst sie wirklich aus.
Oh Gott, ja, mein Gott, schnell weg da.
Weltkulturerbe.
Dann, bist du, Weltkulturerbe. Und das ist Regensburg. Das ist ja irgendwie Kulturerbe.
Du wohnst ja immer noch in deinem Heimatort, ne?
Nee.
Ich habe da gegoogelt.
Ich wohne in Hamburg. Ich habe lange im Münsterland gewohnt und bin jetzt in Hamburg.
Wie lange bist du jetzt in Hamburg?
5,5 Jahre.
Ja, eigentlich dann relativ frisch.
Ja, aber ich bin Ur-Hamburger im Prinzip.
Ich liebe Hamburg.
Also ich weiß so, Tim Melzer und so, der hat schon so einen Orden, gibt es ja in Hamburg nicht, weil der Hamburger beugt sich nicht, auch nicht vor einem König. Mhm. Das war jetzt, als King Charles da war, hat der Hamburger Bürgermeister Tschentscher sich nicht verbeugt. Das wurde King Charles vorher erklärt. Der Hamburger beugt sich nicht. Und da hat er nur so ein kleines Nicken angetäuscht. Mhm. Und wie gesagt, deswegen gibt es in Hamburg keinen Orden. Aber es gibt sowas zum Beispiel wie den goldenen Schleusenwärter. Und das zeichnet sich dann schon als besonderen Hamburger aus. Und Tim Melzer ist schon goldener Schleusenwärter.
Ach, das ist wie so ein Wappen, das man bekommt.
Ja,
oder so
eine Auszeichnung. So wie, sagen wir mal, die Goethe-Medaille in Frankfurt.
Okay.
Und in Regensburg gibt es sicher auch sowas Ähnliches.
Spargelkönigin,
ja,
was weiß ich.
Ja. Genau, das goldene Hufeisen.
Ja, ganz toll, ja. Und da freut man sich dann.
Den Goldspatz für zu Hause.
Oder die auch mal denkst, warum?
Oder diese Bratwurst.
Welche Bratwurst?
Diese Regensburger Bratwurst.
Diese Bratwurst. Da
in
ist
Gold.
In die Gold. Und dann freut man sich. Da stellt man sich dann zu Hause hin und hat was zu erzählen endlich mal, ne?
Sag mal, und dann bist du abgehauen und hast gesagt, ist mir jetzt zu gemütlich hier, ich gehe nach Berlin oder was?
Nee, ich wollte ja schon mit 3 Jahren ausziehen. Ich war also wirklich, also Kleinstadt und Dorf ist wirklich nicht meins. Das hab ich
und da
gemerkt.
Wurde auch immer so in der Familie, wurden da Witze drüber gemacht. Evelyn, sag doch mal, willst du hier bleiben oder wo gehst du hin?
Ja, schon. Gibt diverse Fotos, ich mit meinem kleinen Rucksack.
Und du wolltest erst nach München, nehme ich an.
Nee, München habe ich noch nie, hatte ich nie so viel mit am Hut, bis auf diese Coverband. Ich kenne mich auch überhaupt nicht aus in München. Wollte einfach immer mehr. Und bin dann erstmal nach Hamburg gezogen, witzigerweise.
Ach, tatsächlich, hast du auch in Hamburg gewohnt.
Und das war wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit. Und ich werde es nie vergessen, meine Eltern haben mich damit zum Transporter, haben sie mich hingefahren. Ich habe meine Mitbewohnerin damals...
Ach so, beim Umzug geholfen?
Ja.
WG?
Ja, da bin ich mit der Julie zusammengezogen, so hieß sie, die habe ich total betrunken. Da hatte ich meine kurze wilde Zeit in Hamburg im Club kennengelernt. Die hat mir dann erzählt, dass ihr Freund sich getrennt hat. Und dann meinte ich so, da hast du doch jetzt ein Zimmer frei. Die so, ja. Und dann meinte ich so, ich ziehe nächste Woche zu dir. Und dann meinte sie, okay. Das war so eine richtig tolle Begegnung. Und dann bin ich zur Julie gezogen.
Wie alt warst du da?
Da war ich 21.
Und hast gesagt, Mama, Papa, pass mal auf. Eure Evelyn zieht jetzt nach Hamburg. Und so, die haben gesagt, nein, bleib weg.
Nee, die waren echt cool, muss ich echt sagen. Die waren echt immer, ich habe meine Eltern vor kurzem noch mal gefragt, wie haben die es eigentlich geschafft, dass die mir immer das Gefühl gegeben haben, das ist okay. Weil ich finde schon, wenn du ein Kind hast, ich merke das ja jetzt selber, du hast keine Kinder, gell?
Aber ich habe zwei sehr intensive Patenkinder. Ein Patensohn und eine Patentochter.
Ist es von deinen Geschwistern?
Und die sind, ich habe eine Schwester. Mhm. Und die sind mir sehr, sehr nah. Ja, deswegen so ein bisschen kann ich, glaube ich, mitreden.
Mhm. Und dann meinte ich auch mal zu meinen Eltern, ey, wie habt ihr das eigentlich weggesteckt, auch irgendwie dabei mit 18, auch in dieser Coverband. Ich bin dann irgendwie auch nachts irgendwie mit dem Auto dann irgendwie von München nach Regensburg getuckert. Ich habe mir eingeschissen irgendwie so, ne? Also als Mutter. Und meine Mama meinte auch, du, Evelyn, haben wir uns auch. Aber wir haben es dir halt nicht wir haben es uns halt nicht anmerken lassen.
Ja, das kommt bei dir noch. Und dann in Berlin. Oh Gott.
Wobei ich mir manchmal denke, wenn du halt eh schon so an der, ich meine, die sind ja so richtig, die sind ja schon da, wo man hin will. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Wir am Dorf, ich meine, du bist ja auch auf dem Dorf groß geworden. Das war immer so, danach hat man sich ja gesehnt.
Ja,
und dann sind die ja irgendwie schon da.
Ja, ja. Wobei, man darf nicht vergessen, dass so diese Dorfidylle, so sehr ich die Provinz auch verfluche.
Mhm. Warum verfluchst du die so?
Ich kriege da keine Luft. Mhm. Also wir könnten jetzt auf ganz viele kleine Sachen gehen, auch die Engstirnigkeit. Und die gibt es ja wirklich in der Provinz, Engstirnigkeit von einigen Leuten, die da auch nur ihr Umfeld sehen. So Fremdenfeindlichkeit, will ich jetzt nicht allen unterstellen, um Himmels Willen, aber ist schon manchmal spürbar. Aber gerade diese Engstirnigkeit und dies nix, zu wenig wollen von der Welt, das bedrückt mich so ein bisschen. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich jetzt in der Großstadt bin. Aber für Kinder kann das sehr schön sein, so auf dem Dorf, ne?
Ja, aber ich denke mir so, weißt du, irgendwie jetzt hier auch in Berlin, du wohnst ja in deinem Kiez.
Ja.
Na, und,
in welchem Stadtteil bist du?
In Prenzlauer Berg.
Natürlich. Du hast ja schon gesagt, dass du ein Lastenrad hast. Ne? Wobei ich Lastenräder total geil finde.
Ich sagte mal, das ist mein Leben, weißt du das?
Weil sie so, ich meine, das ist doch die beste Möglichkeit.
Es ist so geil.
Zwischen normalen Fahrrad und Auto. Du kriegst was mit.
Hammer. Es ist wie ein Mofa.
Kannst du überall hinstellen.
Ja, und du bist so voll flexibel und voll schnell und das ist auch super. Ich bin mega faul mit diesem E-Motor, weißt du. Es ist einfach, also für mich ist das ein Lifestyle. Natürlich sitze ich da manchmal auch drauf mit meinem Sturzhelm und meinem Bauchbag und denke mir so, weißt du was, Evelyn, du bist einfach ein lebendiges Klischee.
Ja, scheiß
Aber
drauf,
so ist es halt eben.
Ja, so ist es.
Sorry.
Ja, und wenn du zwei Kinder hast und dann noch so tun willst, als hättest du die nie und kämst gerade aus dem Bergheim.
Ja.
Wie bescheuert wäre das?
Gibt's ja auch in Berlin, aber bin halt nicht ich. So, also, ja. Also nee. Aber ich habe witzigerweise, erst seit ich Kinder habe, ertrage ich es wenigstens für ein paar Tage so am Dorf zu sein oder in der Kleinstadt. Das ist mal okay. Aber bevor ich Kinder hatte, dachte ich mir, bin im Gefängnis.
Mich hat schon lange da weggezogen, aber ich bin geblieben, weil es egal war. Ich war so viel auf Tour.
Ja.
Es gab Jahre, ich würde mal sagen so 2000 bis 2008, da habe ich 180 Live-Shows gespielt, habe dann noch alles Atze gedreht, diese Kiosk-Serie. Ja. 3,5 Monate immer im Sommer, 7 Jahre jeden Sommer. Krass. Und noch Fernsehshows und Galas, das heißt so 300 Jobs im Jahr. Und dann ist auch egal, wo du wohnst. Im Gegenteil, dann ist sogar ganz gut. Du kommst irgendwo hin, wo es so ruhig ist und du jeden kennst. Sonst wäre ich wahrscheinlich schon eher weggezogen. Ich
Hattest
liebe Großstadt.
Ich schon, ne?
Ja.
Ich glotze halt auch so gern.
Ja, das wollte ich gerade sagen. In der Großstadt kannst du dich doch irgendwo an die Ecke parken.
Oh, das ist so herrlich. Einfach
und
hinsetzen,
die Leute ansehen, ne?
Ein Cappuccino.
Ja.
Einfach nur gaffen.
Ja, ja. Ja.
Natürlich so, dass keiner merkt, ne? Aber.
Ja, je nachdem, ne? Manchmal auch ganz offensiv.
Also, aber das liebe ich. Oder das ist für mich halt Leben.
Und kommst du mit Leuten ins Gespräch?
Total gerne.
Ich auch.
Ja, das ist also das.
Zum Leidwesen deines Partners?
Ja, ein bisschen.
Bei mir auch.
Ja, also mein Mann, also ich glaube, das Schlimmste für meinen Mann ist es, wie gesagt, also da ist er auch oft wirklich so, dass er sagt, Evelyn, es geht mir an die Substanz, ich kann mich ganz schlecht verabschieden. Also wenn wir irgendwie, also, und der ist dann so genervt, weil ich irgendwie, also ich will dann den Leuten immer noch so irgendwie was Nettes sagen, wenn ich es auch wirklich so fühle und brauche dann immer und möchte irgendwie zu allen Tschüss sagen und das macht den fertig. Und dann komme ich nochmal irgendwie kurz aus Versehen ins Gespräch. Und dann steht er sich da die Beine platt und muss auf mich warten und ist einfach so, ach
komm. Oh, wir waren letztens auch auf dem Weg zu einer Verabredung im Restaurant und sind unterwegs auf ein Brautpaar getroffen.
Ja.
Also sie hatte ein weißes Brautkleid mit Schleier und so an der Alster, die haben also so Fotos
offensichtlich
gemacht.
Offensichtlich eine Braut.
Ja, offensichtlich eine Braut. Ne? Und ich, scheiße, allein, dass ich die angelabert habe. Oh, ne.
Was hast du denn gesagt?
Perle stand da irgendwo und hielt sich schon wieder den Kopf und verdrehte nur die Augen eher wieder. Und ich habe eigentlich nur gesagt, ach, ihr seid so ein schönes Paar, ich wünsche euch alles Gute.
Ja,
und das ist doch
so schön, oder?
Und darüber kamen wir dann ins Gespräch. Und dann hat sie gesagt, oh Gott, das gibt's doch gar nicht. Musst du denn, das ist doch peinlich, ein Brautpaar anzuquatschen. Ich sage, nee, die haben sich gefreut. Ja, Gott, hör auf damit.
Nee, aber ich finde das so schön und ich finde, das macht das wirklich jetzt. So eine Momente machen für mich das Leben lebenswert.
Ja.
Und ich bin auch ganz oft so, dass ich da irgendwas vom Fahrrad runterschreie, irgendwie, sieht geil aus. Und ich merke einfach, das macht was mit den Leuten und das macht auch was mit mir. Und
es
gibt den richtigen Kick.
Total gut, anderen zu sagen, dass sie gut aussehen. Jetzt bin ich eben im Zug gekommen und war in so einem Sechserabteil. Und da saß so eine ganz schicke, die hatte den schönsten Rock an, den ich jemals gesehen habe. Also so etwas über dem Knie.
Ja.
Und die Farbkombination, ich kann die gar nicht genau beschreiben. Das war so ein Braun mit so einem leichten, kein richtiges Pink, so ein ganz blasses Pink.
Pastell.
Ja, so ein pastelliges Pink. Und das sah so gut aus. Und jetzt sitzt du aber in so einem Sechserabteil zu zweit.
So, ja. Oh, okay.
So,
ja.
Und das heißt, du bist ja eh schon immer im Verdacht.
Wie alt war die so?
So Mitte 40. Mhm. Und du bist ja eh im Verdacht.
Genau dein Alter, Arzt.
Ja, dass du in so einem Abteil, dass du unangenehm wirst. Ja. Ne? Und da kannst du ja ruhig sagen, entschuldigen Sie, ich höre auch gleich wieder auf. Egal, was du sagst, das macht es alles peinlich. Und ich hatte wirklich bestimmt 2 Stunden mit mir zu kämpfen, damit ich diesen Rock nicht lobe.
Kommentiere, ja.
Und dann haben wir uns eben noch mal gesehen am Hauptbahnhof. Sind wir uns zufällig über den Weg gelaufen. Ja. Weiß ich wohl noch einen Kaffee. Und dann habe ich gesagt, entschuldigen Sie, ich versuche Ihnen das schon die ganze Zeit zu sagen. Aber das ist, glaube ich, der schönste Rock, den ich jemals gesehen habe.
Ich finde das, ganz ehrlich, ich finde das so schön.
Aber ich glaube, sie war ein bisschen verstört.
Wie hat sie denn, wie hat sie reagiert?
Also sie hat schon Danke gesagt, danke nett. Aber der Gesichtsausdruck war so ein bisschen süß-sauer.
Jetzt sage ich dir was. Ich glaube, und das ist so meine Beobachtung, weil ich mache sowas ganz oft.
Ja.
Dass ich zu Leuten gehe und denen irgendwie sage, dass ich das irgendwie schön finde oder weißt du, irgendwie so. Mir macht das einfach auch so eine Freude.
Ja.
Und es ist dann auch wirklich aufrichtig gemeint von mir.
Also ja, genau.
Ich so irgendwie, dass ich irgendwie so irgendwie Hauptsache, was ich, das ist wirklich von Herzen. Ich glaube, dass manche Leute da ein bisschen vom Kopf gestoßen sind manchmal, weil die das.
Weil es in Deutschland so ungewöhnlich
ist. Weil es so ungewöhnlich ist und weil die wirklich kurz, glaube ich, einfach so perplex sind. Also,
wenn du in den USA bist, dann passiert es ja öfter, gerade in New York, ne?
Absolut. Also ich muss auch wirklich sagen, ich war ja vor kurzem in den USA. Der Spirit auf der Straße ist schon toll. Die Leute grüßen sich auch irgendwie.
Ja.
Also man, wenn mal jemand zu Fuß geht, dann wird sich da auch gegrüßt. Und wenn es auch nur so ein Hey, how are you?
Ja.
So, und ich muss sagen, es hat mir schon gut gefallen.
Also, die Welt wird doch besser durch sowas. Wenn man sich gegenseitig sagt,
stell dir mal vor, du gehst einkaufen, ja? Bist bei irgendeinem Supermarkt an der Kasse.
Jetzt brauche ich all meine Vorstellungskraft.
Stell dir das mal vor, du bist an der Kasse, packst deine Sachen ein, schaust die Kassiererin und Kassierer an und sagst, tschüss, ich hab dich lieb. Stell dir vor, ich sag dir was, die Welt wäre besser.
Ey, an alle, wir probieren das heute mal aus. Ja. Heute ist ich hab dich lieb Tag.
Ich fand das einfach schön, einfach sich anschmeißen, ich hab dich lieb. Oh Gott. Und selbst wenn du kichern musst danach und das eigentlich komplett bescheuert ist, ich glaube, dass die Stimmung einfach geiler wäre. Sag ich dir, wie es ist?
Stimmt, bei meinem Stamm-Edeka, da ist der Kassierer. Die haben einen Kassierer, so in meinem Alter, ist auch selten, ne? Und das ist aber so. Dem habe ich letztens gesagt, toller Haarschnitt. Wo warst du? Und sagt, oh, wieso, das war ganz schön, wie Männer dann so antworten. Ja. Das war ganz normal. Ja. Ich sage, sieht wirklich gut aus. Ja, danke schön.
Ja.
Aber mit dem fange ich an, der kann das ab.
Du fängst mit dem an, ich fange mit wem anders an und dann updaten wir uns.
Ey, weißt du eigentlich, dass ich erst so nach der Pandemie als die ganzen Supermärkte wieder aufmachten, da hatte ich ja auch nichts zu tun, Tournee fand nicht statt, dass ich da zum ersten Mal bewusst im Supermarkt war?
Wie meinst du bewusst?
Ich bin vorher nie in Supermärkte gegangen. Ich habe nie eingekauft.
Wie hast du dich ernährt?
Es war immer was da. Entweder war ich auf Tour, da gibt es ja immer alles.
Perl hat eingekauft. Ne?
Da gibt es ja immer alles.
Ja.
Und in meiner vorherigen Beziehung war das so unsere Abmachung.
Ja.
Der eine schmeißt zu Hause alles und der andere schafft die Kohle ran.
Ja, cool.
Und deswegen war ich nie im Supermarkt. Ich wusste nicht...
Was ich da erwartet.
Ich habe mal auf einer Gala habe ich so einen Schlüsselanhänger geschenkt bekommen, wo so ein Chip drin war. Und dann sagte ganz normaler Chip. Und dann sagte mein Manager, weißt du, was es ist? Ja, ein Schlüsselanhänger. Nee, dieser Chip. Nee, wie?
Ist dein Ernst?
Ja, ich schwöre, dass es weiß. Das ist noch nicht lange her.
Come on.
Und ich sage, nee, wieso? Sagt er, die steckt man in die Einkaufswagen. Wie in die Einkaufswagen? Kauft man die da oder was?
Meinst du das jetzt ernst?
Ja, ich wirklich dann und noch heute.
Dann hast du im zarten Alter von Mitte 40?
Mitte 50.
Mitte 50?
Bin ich zum ersten Mal bewusst in den Supermarkt und wurde dann immer öfter geschickt. Also ich wurde therapeutisch daran geführt.
Ja.
Und noch heute, ohne Scheiß, habe ich Herzklopfen an der Kasse. Ob das, weißt du, das ist ja Stress an der Kasse. Das muss
aber
ja schnell gehen alles.
Aber auch nur in Deutschland habe ich das Gefühl.
Ja.
Das kriegen wir irgendwie nicht hin. Und dann auch mit diesem Trenner-Dings da, mit diesem Plastik-Ömmel da.
Der muss richtig liegen, parallel zur Harnröhre. Ja.
Wirklich.
Ja.
Come on.
Wieso? Aber ja. Ja, deswegen,
aber nur immer Stress. Ganze muss ganz schnell gehen. Alle sind auch super busy und alle sind super genervt, wenn das zu lange dauert. Aber das ist, glaube ich, echt ein deutsches Problem.
Aber du bist ja als Mutter, bist du ja zu Realismus gezwungen. Ich weiß nicht, wie du das früher so gehandhabt hast. Wenn du in der Pflege warst, warst du ja auch schon mit der realen Welt konfrontiert. Ich war nie wirklich mit der realen Welt konfrontiert. Ich habe mir die Welt immer so gemacht.
Irgendwie so auch, ne? Und warst dann irgendwie immer in so einem Paralleluniversum irgendwie.
Ich bin Backstage und in Hotels quasi sozialisiert worden.
Wie alt warst du?
Und ich finde das scheiße.
Was heißt scheiße? Es hat einfach, aber dann denke ich mir auch wieder, okay, was ist schon normal? Weil für dich war es dann normales Leben halt, ne? Als Showman.
Ja, ja, ne? Ja.
Ja, also was willst du machen? Ja. Aber was ich jetzt noch kurz dazwischen fragen wollte, in welch, also wie alt warst du, würdest du sagen, als du deinen absoluten Durchbruch hattest?
Vielleicht dein Alter?
Mitte 30?
Ich muss mal eben zurück. Der Durchbruch kam so 99. 99 haben wir die erste Staffel Alles Atze gedreht. Ja. Ist also noch gar nicht lange her. Ach so, 25 Jahre. Hey. Ja, vor 25 Jahren.
Da warst du, hilf mir.
34, 35.
Und das war durch diese Fernsehsendung?
Ja, würde ich schon sagen.
Und davor konntest du dich aber schon auch gut mit Musik und so und
ja,
über Wasser
auch als
Stand-Upper.
Also zu der Zeit habe ich vielleicht so 100er, 200er Clubs gespielt. Aber da machst du 10 von, dann hast du auch genug Geld.
Ja.
Ne? Das ist schon ein geiler Job letztendlich. Ich werde nie vergessen, ich bin beim letzten Mal davon abgekommen, weil wir beide natürlich immer so 1000 Geschichten zu erzählen haben. Ja. Aber ich kann den Moment noch erinnern, wo ich auf der Bühne stand. Wie gesagt, ich wurde in den Bands immer damit beauftragt, die Nummern anzusagen. Und dann haben die Veranstalter, wenn die mal so eine Sonderveranstaltung hatten, und das war zum Beispiel ein Talentwettbewerb, kannst du den
für
nicht...
Für was? Also allgemein?
Für Gesang. Mhm. So verschiedene Sänger.
So The Voice of Germany, aber halt ja,
genau,
in Bottrop.
Aber es gab es halt noch nicht. Ja, ne? The Voice of Bottrop, genau. Neues Format!
Ich bin ja geil. Hey, wir haben schon die Dünnschis.
Ja.
Also ruft uns an, wie gesagt. Ja, ja, wir sind ja auch offen. Also,
die schönsten Röcke Deutschlands.
Die schönsten Röcke, das ist ja auch so geil. So Amtse in der Bahn und ja, beurteilt dann Röcke. Ja, cool.
Ne? Freundlichkeit jetzt auch für dich. Und jetzt kommen wir mit Voice of Bottrop. Auf jeden Fall habe ich moderiert und werde nie vergessen, und ich weiß nicht, ob du mal so einen Moment hattest, ich stand am Mikrofon alleine, also zum ersten Mal richtig bewusst alleine, und habe erzählt und habe die Leute unterhalten, offensichtlich.
Ja.
Und habe gedacht, ey, das, genau das willst du machen. Das war so richtig wie so eine Erleuchtung, als wenn so, sich der Himmel so ein bisschen auftut und dich der Lichtstrahl trifft. Mhm. Das war wie beim Segeln, als so die erste vernünftige Böe ins Segel befasste oder beim Windsurfen. Genau so ein Moment, ey, da wusste ich, genau in dem Moment wusste ich, das will ich machen.
Entschuldige, dass ich mir so blöd frage, aber wie alt warst du da? Also soll mich interessiert das halt.
Ja,
also
auch so Anfang 30.
Anfang 30, also eigentlich relativ spät.
Bis dahin wusste ich auch gar nicht richtig.
Und davor bist du halt so rumgewurstelt so.
Ja.
Und hast halt irgendwie so dein Ding gemacht.
Ja, genau.
Und hattest du dann irgendwie auch so irgendwann so ein Running Gag, wo du wusstest, so, das geht immer?
Ach, da gibt es ja einige. Wenn ich den, ich weiß gar nicht, wen ich jetzt zitieren müsste. Aber ich muss noch mal eben zurückspringen. Ich habe neben der Muckerei, hatte ich aber auch so verschiedene Vertriebsfirmen.
Das ist ja, das muss ich sagen, das ist eine Kunst für sich.
Ja, und
da habe ich oft, also das, was mache ich nicht mehr.
Hast du auch gemacht?
Ja.
Für was?
Für diverse Unternehmen, und das ist wirklich, das ging, war immer an der Grenze, dass es richtig in die Hose geht.
Achso,
weil ich dann doch einfach immer ein zu viel rausgeknattert habe und das dann.
Lass mich raten, du warst eine gute Verkäuferin, aber eine schlechte Kauffrau.
Nee, also ich meine so Events moderieren.
Ach so,
ja. Aber ich war auch wirklich, ich sollte mal Zeitungsabonnements am Telefon verkaufen, wurde auch nach 2 Tagen entlassen, weil die meinten, ich mache einfach viel zu viel Smalltalk und das ist einfach, kostet viel zu viel Zeit und ich verkaufe einfach.
Abo geschenkt.
Ja, wirklich.
Aber Moderation?
Ja, was ist so Firmen-Events?
Ja.
Undankbar.
Da kenne ich mich nicht so richtig aus.
Sei froh.
Ich komme ja immer zu den Galas, da ist dann jemand und...
Hast du auch sagt, früher nicht mit der Coverband oder so, dass ihr da so...
Nee, so richtig Moderation habe ich, ich glaube, die erste war der Deutsche Comedy-Preis.
Egal, aber das ist ja auch, das ist aber auch nicht ohne. Ne?
Weil aber da rutscht
dann
man dann
Kollegen,
ja so rein.
Auch noch im Publikum.
Da ist ja auch viele Leute um dich. Aber beim Firmen-Event hast du ja auch Leute, die stehen nicht unbedingt drauf, was du da so machst, ne? Mhm. Da gibt es ja auch immer viele Pooper, zum Beispiel die ganze Buchhaltung.
Das ist schwierig, deswegen meinte ich, ich dachte jetzt gerade, dass du von solchen Events redest, weil ich muss sagen, dass du da als Stand-Upper gearbeitet hast und das ist natürlich schon nochmal.
Ja, das ist ja, wenn du moderierst, musst du ja den ganzen Abend moderieren. Wenn du als Stand-Upper kommst, dann hast du deine 30 Minuten, dann packst du die besten Nummern rein. Das ist sehr dankbar.
Was war denn dein erstes Bühnenprogramm? Um was ging es da?
Das waren komplett die alten Witze meines Vaters.
Gerappt.
Und das hieß Lecker. Und pass auf, irgendwann hatte ich mich so von der Musik verabschiedet und hatte eine Firma für Konferenztechnik, Videotechnik.
Ach, du hast
so
wirklich mal was Seriöses kurz
ja,
gemacht?
Ja, ja.
Also in Anführungszeichen was Seriöses.
Ja, und mein letztes Projekt war 95, 96 hier das SPD, die Ausstattung des SPD-Bundeshauses an der Wilhelmstraße hier in Berlin.
Das klingt total scheiße, ne?
Ja, das war eine total scheiß Zeit. Ich habe teilweise, das war so ein Anzugjob, ne?
Also, sag mir mal kurz, was war dein Job genau?
Also mein Hauptjob, also ich war der Firmeninhaber.
Ja, und
ich
wie hieß die Firma?
Face hieß
Lecker
die.
Lecker Bissen.
Face.
Face.
Ja. Glaube ich wenigstens. So richtig kriege ich das nicht mehr zusammen. Und naja, auf jeden Fall, ich habe Sachen verkauft und habe aber keine Installation oder so gemacht, habe da dann Installateure verkauft. Dann konnte ich diesen Auftrag aber ergattern, das war so ein Millionenauftrag und habe ich gedacht, da führe ich alles alleine durch, also mit Subunternehmern. Mhm. Und das hat mich Kopf und Kragen gekostet. Das war so, ich wusste, ich war völlig überfordert. Ich habe da zu der Zeit überwiegend in Berlin gewohnt, weil dieses Projekt eben da war.
Ja.
Und ich war so überfordert, dass ich auch nicht mehr richtig schlafen konnte. Und
ja, da muss man auch gemacht sein dafür, ne?
Ey, ich war komplett am Ende. Ich habe auch nicht mehr gesprochen privat. Ich war einfach total durch. Also heutzutage würde man wahrscheinlich Burnout sagen. Und da habe ich, und daraus ist eigentlich meine Idee entstanden für Comedy, weil zum 10. Mai 1996 war Einweihung des SPD-Bundeshauses durch Oskar Lafontaine. Und da habe ich gesagt, lieber Gott, wenn das klappt hier, wenn das wirklich über die Bühne geht, dann verkaufe ich die Firma und mache so eine Scheiße nie wieder.
Verstehe ich. Und hat es geklappt?
Ja, dann es hat geklappt. Dann habe ich die Firma verkauft zum 1. September. Dann hatte ich frei. Ich wollte erstmal ein Jahr gar nichts machen und bin dann mit der Comedy angefangen.
Und hast dann erstmal aus dieser schlechten Zeit dein Comedy-Programm geschöpft, oder?
Nee. Ja, ich hatte während der Zeit, wo ich die Firma hatte, oh Gott, ey, wie, jetzt hole ich noch weiter. Ich hoffe, ich langweile gar
nicht.
Unterbrichst sofort, wenn es langweilig ist.
Ich finde es nur gerade irre, dass du mal so eine Firma gegründet hast und dann irgendwie auch noch mit so einem, also, ich läuft es mir eiskalt über den Rücken, ne?
Evelyn verzieht gerade komplett ihr Gesicht.
Nee, wirklich, also wenn ich mir vorstelle, ich müsste so einen Job machen, also ich finde es schon, für mich ist es eine Belastung, wenn ich einen Bewirtungsbeleg zu meinem Steuerberater.
So schlimm?
Dann ist für mich schon. Ja, ist für mich schon over.
Aber du machst es trotzdem.
Eigentlich nicht so richtig, nee. Also ich reiche eigentlich nichts ein und dann rede ich mir so ein, das Geld, das ich damit natürlich auch verliere, weil ich ja nichts absetze so wirklich von der Steuer.
Was redest du dir dann ein?
Das spare ich mir dann bei der Therapie wieder, weil das mir gut tut für meinen Seelenfrieden so.
Ja, jetzt sind wir wahrscheinlich genau an der Stelle, wo der Ältere zur Jüngeren sagt, ach Mädchen, mach das doch.
Ah, ich kann nicht.
Du sparst so viel Steuern.
Ich habe da eine Blockade, ne? Wirklich.
Komm, ich mach dir die Steuern beim nächsten Mal.
Du könntest sie nicht mal machen, weil man ja nichts findet. Also es ist ganz schwierig.
Also im Taxi sagst du auch nicht Quittung.
Vergesse ich. Und selbst wenn ich mir eine Quittung nehme, weiß ich in dem Moment schon, ich werde sie nicht einreichen. Ich bin dann auch so, dass ich schmeiße es dann auch weg.
Okay.
Aber kann noch werden. Wer weiß.
Was sagt dein Steuerberater denn dann?
Der tut mir einfach leid. Grüße gehen raus.
Du entschuldigst dich hier mal in aller Form.
Gott sei Dank ein sehr alter Freund von meinem Vater. Er weiß, auf was er sich eingelassen hat. Wir arbeiten schon sehr lange zusammen. Und ich glaube, wenn das Telefon klingelt und er meinen Namen sieht, dann denkt er sich scheiße und andersrum genauso.
Ich habe trotz deiner lustigen Sachen bei Instagram, habe ich gedacht, du bist so eine knallharte Geschäftsfrau.
Wirklich gar nicht. Nee. Das ist für mich wirklich, nee.
Also eher Lust- und Laune-Prinzip.
Absolut. Kann auch aus dem Bauch raus. Und ich bin einfach so mit Belegen und Buchhaltung, es ist für mich.
Aber wie bist du denn dazu gekommen, das zu tun, was du zurzeit tust?
Nee, können wir jetzt erstmal noch, wir wollten ja eigentlich über dein erstes Comedy-Programm reden.
Ach so, pass auf.
Das schließen wir jetzt schon noch ab.
Ich hatte, als ich die Firma hatte, hatte ich nebenbei ein Bandprojekt, Gitarre, Bass, Schlagzeug, das fand ich immer die ehrlichste Form, weil da kann sich keiner verstecken. Mhm. Und das hieß The Proll.
Also Namen waren schon, coole Namen waren als Ding einfach. Genau. Oh, ja.
Der Name ging immer gut.
Ja.
Und die Band wurde dann wieder erwarten erfolgreich. Und wir haben auch schon bei Rock am Ring und Rock im Park gespielt.
Okay, krass.
Und wie es immer so ist, wenn eine Band erfolgreich wird, dann
streitet sich.
Gibt's Streit. So. Und ich war, ist ja fast immer dasselbe, ne?
Schade, wirklich.
Und dann haben wir uns 96 aufgelöst. Ich spare jetzt die Einzelheiten. Aber die anderen waren auch, glaube ich,
noch... Kannst du erzählen, warum ihr euch gestritten habt?
Ja, die anderen haben das als Hauptjob gemacht. Für mich war es ein Nebenjob. Das heißt, ich hatte immer wenig Zeit. Mhm. Und die anderen beiden waren auch noch mal bessere Musiker als ich, muss ich auch dazu sagen. Wir waren als Musiker, als Band schon ziemlich gut. Wir konnten auch wirklich alles spielen. Und so sind wir zu verschiedenen Jobs gekommen, weil wir ja eigentlich nur so eine Freizeitband waren. Mhm. Und dann haben wir irgendwann gespielt... weil ein Act ausgefallen war, Schmidt-Mitternachtsshow in Hamburg, mhm. damals mit Frau Jaschke und so weiter. Und dann hieß es ja, heute machen wir Comedy. So, und dann, klar, die wussten, dass ich jeden Witz kenne von meinem Vater. Und dann habe ich halt so die Hälfte des Programms habe ich gelabert. Und so ist das entstanden. Und dann hat die Band sich aufgelöst zum 1Live-Geburtstag. 1Live ist so ein eher junger Sender aus Köln. Und dann hat die Band sich da aufgelöst und dann hatten wir aber noch ein paar alte Verträge. Und unser damaliger Manager, Arndt, der hat auch Rüdiger Hoffmann gemacht, der damals mhm. die große Nummer war. Und er meinte, ja, ich konnte alle Verträge absagen, nur einen nicht, Kieler Woche, kriege ich nicht abgesagt, gibt 5.000, fahr doch einfach alleine hin. Und ich habe gedacht, ey, 5.000,
klar, mach ich.
Bevor die jemand anders kriegt, fahre ich da hin. Da bin ich da hin und es gibt ja so Abende, das kannst du auch aus deiner Top-40-Zeit noch bestätigen, wo so alles stimmt. Du spielst mhm. irgendein Stadtfest, auf jeden Fall Open Air und das war auch so. Und mein Manager hat ja gesagt, 300 Leute sind da, 300 besoffene Segler, kannst gar nichts falsch machen. Mhm. Jetzt kam ich da an, jetzt hatten die aber unsere alte Bühnenanweisung noch. Das heißt, da standen 4 Marshalltürme auf der Bühne und ein Schlagzeug. Und es war eine Riesenbühne mit Vidi Walls und so vom NDR.
Und du hast dann einfach gesagt, ich mache das alleine dann.
Und dann habe ich gesagt, wir haben ein neues Konzept. Ich bin jetzt ganz alleine unterwegs. Er fragte, wo sind die anderen? Oh Gott, und dann, ja, dann habe ich mich da durchgefummelt eine Stunde. Ich hatte noch einen Keyboarder mitgenommen.
Eine Stunde ist auch echt lang, ne?
Ja. Ich weiß noch, Käthe Lachmann spielte im Vorprogramm und ich bin dann zu Inniger Drobe. Immer wenn du etwas länger machen willst, kein Problem.
Gerne, bin da offen.
Ja, und es gibt ja so Abende, wo alles passt und so ein Abend war das eben. Ich bin 9 Uhr aufgetreten, die Sonne ging langsam unter, 8.000 Leute vor der Bühne und egal, was ich gesagt habe, die Leute haben sich schlapp gelacht.
Geil. Und hattest du ein Programm richtig oder hast du dir das irgendwie echt aus dem Arsch gezogen?
Einfach aus dem Arsch gezogen. Und dann war der Funkhauschef vom NDR da und meinte, ey, echt lustig, wir machen mit Götz Alsmann so eine Tour durch 18 norddeutsche Städte. Hast nicht Bock mitzumachen? Wir haben zwar unsere Acts schon zusammen, aber wenn du zusagst, schmeißen wir einen raus. Und er hat mich da mitgefahren und das war wirklich, ich wusste gar nicht richtig, was Comedy ist. Und dann bin ich da mitgefahren und dann hatten wir in 21 Tagen 18 Auftritte. Und 19 Aftershow-Partys.
Aber jetzt warte mal, du hattest gar kein Konzept so richtig, also gar keine Show geschrieben.
Null.
Weil das ist ja wirklich wahnsinnig schwer.
Ja, nur da auf der Tour war es so, man musste nur 20 Minuten machen, wir waren 4 Acts.
Trotzdem finde ich das, also ich muss schon sagen.
Ja,
also
20 Minuten.
Ne? Ja, aber hattest du dann ein Thema, mit dem du raus bist? Oder?
Nö, einfach wild, bist einfach raus und wild hast dann Gags erzählt.
Krass.
Alles, was mein Vater, was ich in meiner Kindheit aufgesogen hatte. Und dann habe ich gedacht, nach den 3 Wochen gab es ja auch noch Geld und du gibst ja auf Tour auch nichts aus, ne? Bist entweder Backstage oder im Hotel und da gab es auch noch Geld. Da habe ich gedacht, ey, das gibt's doch gar nicht. So kann man sein Geld auch verdienen.
Paradiesisch.
Ja, und dann bin ich dabei geblieben, ja.
Also das war dein Start?
Das war jetzt die Schnellversion.
Also du musstest dich jetzt auch nicht durch 1000 Underground-Stand-Up-Clubs durchsabbeln, sondern hattest zur richtigen Zeit am richtigen Ort?
Richtig. Ich war jetzt letztens in New York zum ersten Mal im Comedy-Club überhaupt, im Comedy-Cellar, dem legendären. Aber nee, ich hätte ja auch keine Schnitte gehabt. Ich war ja mit den Themen, die ich so hatte, oh Gott, wenn ich die Witze heute erzählen würde, das geht alles gar nicht. Ich würde überall gecancelt.
Ja, es war eine andere Zeit.
Ja.
Aber ich finde, man kann sich auch freuen, dass wir jetzt auch wieder in einer anderen Zeit sind und man einfach echt ein anderes Bewusstsein hat. Und das ist total geil. Also,
ja, deswegen, ich fühle mich auch gar nicht, da ist natürlich als alter Komiker immer nachgefragt, da fühlen Sie sich jetzt beschränkt oder beschnitten? Da sage ich, nee, ich finde es eigentlich gut, weil da muss man noch raffinierter sein. Und das ist doch gut.
Voll.
Weil ich liebe es zu schreiben mit anderen zusammen fürs Programm. Und ich liebe es auch, dass man dann nur mal so richtig rumfeilt. Das macht mir mindestens genauso viel Spaß, wie auf der Bühne zu stehen. Jetzt bist du dran.
Nee, ich bin gerade echt baff, dass du dir da so eine Stunde einfach alleine aus dem Arsch gezogen hast. Also
ey, mein Alter, der war ein Unterhalter. Als mein Vater 80 wurde, da hatte so 120 Gäste. Und da hat er zu jedem Gast aus dem Stegreif was gesagt. Anderthalb Stunden hat er geredet.
Sowas zum Beispiel könnte ich mir auch jahrelang reinziehen. Wenn Leute was Nettes sagen, irgendwie auf einer Feier oder was Lustiges, das ist für mich Highlight.
Top-Gag war, dass sein Patensohn, mein Lieblingscousin, Kalle, war ein ziemlicher Womanizer. Er hatte immer auch noch mit 50 immer wechselnde Frauen dabei. Ja. Und dann, die kannte mein Vater natürlich nicht. Ne? Und er sagte, ach Kalle, schön, dass du hier bist. Mit wem auch immer.
Oh Mann. Ja gut, lebe Mann halt. Ne? Ja. Kann ja auch jeder machen, wenn man nicht Leute krass verletzt, ist es ja auch okay.
Ja, und also. Es gibt ja so Typen. Und so war mein Vater auch. Der hatte so eine charmante Art. Der konnte die frechsten Sachen sagen und keiner war beleidigt.
Und es wurde ihm irgendwie verziehen.
Ja. Jetzt bist du dran.
Hey, ich bin gerade echt immer noch baff, weil wir waren ja auf Podcast-Tour und mein Kollege und ich, wir ziehen uns auch eigentlich immer alles so aus dem Arsch raus.
Ja, und wie Podcast-Tour?
Wir waren einfach live mit dem Podcast unterwegs. Ja,
weiter zurück.
Und nur, ich habe dann irgendwie auf der Tour gemerkt, weil wir sind auch nicht die Leute, die sich da so ein Konzept aufschreiben und dann irgendwie hier so einen roten Faden. Und ich habe schon auf der Tour gemerkt, dass das schon zehrt, wenn man sich wirklich jeden Abend irgendwie einfach Sachen aus dem Arsch zieht. Ne? Also,
und habt ihr jeden Abend was ganz anderes gemacht?
Im Prinzip schon. Also wir hatten immer, es war ein komplett anderes Programm, über was wir gesprochen haben. Oder wir hatten zwar so drei so Punkte. Ich bin zum Beispiel eine sehr schlechte Stand-Up-Comedian. Oh, und ich habe mein Stand-Up geschrieben, das ist so kacke.
Und das war aber der Stand-Up-Kack, aber doch
nicht. Nee, ich kann das nicht. Ich glaube, ich kann das einfach nicht. Das ist nicht meins. Und ich habe dann, aber das Schöne war, dass der Stand-Up so schlecht war, dass ich den einfach so vorgetragen habe. Und das war dann die Show an sich, weil es einfach wirklich, es war ja unterirdisch, sag ich dir, wie es ist. Ich kann dir das gerne mal schicken, es ist.
Es wurde aufgenommen.
Also. Nee, ich hab die PDF zu Hause.
Ach so, also den Text nur.
Froh, dass es nicht aufgenommen
wird. Das wird wahrscheinlich meine Top-Nummer nehmen.
Weil ich finde wirklich, Stand-Up ist eine Kunst für sich. Und ich finde gerade, wirklich auf die Bühne zu gehen und einfach kein Konzept zu haben, finde ich bewundernswert. Finde ich krass.
Ja, doch, Moment, finde ich wirklich. Das würde heute wahrscheinlich auch nicht gehen. Aber damals als Nobody, keiner hat was erwartet. Und dann kriegst du einen guten Witz nach dem anderen um die Ohren gehauen. Die waren ja alle durch meinen Vater erprobt. Dann lachst du auch, ne? Und da waren die miesesten Dinger dabei. Es wurde ja auch gefilmt vom NDR. Und dann hat zur Kamerafrau gesagt, ey, würdest du für 400 Euro mit mir schlafen? Los, ich brauche das Geld. Und die Leute haben, weißt du,
so war eine ganz, andere Zeit halt auch wahrscheinlich
ganz
auch
miese
so, ne?
Dinger. Ja, ja. Und die Leute haben trotzdem, aber klar, samstagsabends, ein großes Fest an der Kieler Förde. Alle haben schon so einen leichten Glimmer. Natürlich kannst du da die miesen Dinger auch servieren. Ne?
Ja, aber ich kann dann auch nach hinten losgehen. Ne? Also,
ja, total, so, total. Aber es waren einfach andere Zeiten.
Hey, was ich dich die ganze Zeit eigentlich schon fragen will, seit Anfang an.
Ja.
Du hast ja immer diese Perücke und diese Brille, das hast du dir ja irgendwann so.
Nee, das ist keine Perücke.
Also, ich sehe dich jetzt, wie du aussiehst.
Mhm.
Wirst du überhaupt erkannt auf der Straße? Weil da muss man ja schon wirklich ein sehr
Wenn ich meine markante Brille nicht trage, dann nicht.
Nee,
es sei denn, ich fange an zu sprechen, dann ist immer gleich.
Aber dann ist wahrscheinlich auch erstmal so, oh, die Stimme. Also, wenn du jetzt im Supermarkt bist, wirst du erkannt?
Teils, teils. Ich hatte hier in Berlin letztens noch, komme aus dem U-Bahn-Schacht, läuft ein älteres Pärchen vorbei und sagt so ganz normal, als würde ich neben denen wohnen. Moin, Atze.
Aha.
Oder Tag, Atze.
Ja.
Gesagt, ja.
Aber eher selten oder ist das schon oft?
Eher selten. Also wenn ich nicht, na klar, wenn ich dann in Grill Royal gehe, dann muss ich natürlich mich auf den Tisch stellen und sagen, der Sheriff,
ich bin's wirklich.
Der
ja,
Sheriff
ja,
ist in der Stadt.
Ich bin es. Beruhigt euch bitte. Ja, aber eigentlich ist so das ziemlich smart, wie du das gemacht hast.
Ja, ist aber ein Zufall. Das war nicht von langer Hand geplant. Und die Brille, die ich trage, die gehörte eigentlich damals einem Fan. Ich hatte ja am Anfang immer so eine Oma-Brille, die ich auf dem Flohmarkt gekauft habe. Und ein Fan hatte diese Brille mitgebracht, weil er meinte, die passt gut zu dir. Und die gehörte eigentlich seinem Bruder. Der hatte aber eine neue gekriegt und die hatte eine unglaubliche Stärke. Irgendwie so plus zwei oder ja. Drei. Also eine unglaubliche. Die Brille war super schwer. Die rutschte mir immer von der Nase. Mhm. Und die ist mit dem Mittelfinger wieder hochschieben, der Brille. Da haben die Leute auch immer gedacht, das wäre eine lustige Aktion. Ja. Ne? Und haben selbst da gelacht. Aber ich habe, weil ich am Anfang gar nicht geglaubt habe, dass das eine Karriere ergeben könnte, habe ich mir keine neuen Gläser reinmachen lassen. Das heißt, ich habe die ersten zwei Jahre das Publikum gar nicht gesehen.
Krass, ist ja auch voll scheiße für deine Augen, ne? Ja, ja, so schön ist es nicht. Du hattest wirklich 2 Jahre diese Scheißbrille an.
Ich hab,
bevor du mal wirklich in eine gute Brille investiert
hast,
nach 2 Jahren, Atze.
Ich habe gedacht, das lohnt sich nicht. Ich habe wirklich gedacht, ach, wenn du so ein Jahr mal so ein bisschen da reinriechen kannst, ein bisschen Spaß hast, dann suchst du was Neues. Und jetzt sind es 30 Jahre.
Das ist halt eine Kunstfigur, die du da geschaffen hast.
Das
ne?
ist einfach wirklich verboten.
Und dann bist du in Brillenladen und hast gesagt, könnt ihr mir bitte die gleiche Brille machen mit einfach ohne Stärke und so.
Ja, wir sind dann ja irgendwann angefangen, alles Atze zu drehen. Die Grund hat auch das ist eine Geschichte. Ich hoffe, die
Nein,
sammeln dir nicht
voll,
so viel.
Ist doch voll geil.
Ne? Unterbrich
ich
mich,
wenn ich denke mir nur bei dir immer so, das hast du wahrscheinlich auch schon 80.000 Mal erzählt, aber jetzt muss ich es halt nochmal erzählen.
Ja, ganz gerne, aber ich möchte keinen langweilen. Aber die Geschichte klingt wie ausgedacht, aber ich schwöre dir, Evelyn, dass es wahr ist. Und zwar nach dieser Tour durch norddeutsche Städte habe ich dann fürs Köln Comedy Festival gespielt. Und das muss so 96, 97 gewesen sein. Und da in Köln war ja eben RTL und das war damals so der Mittelpunkt der Comedy-Szene, RTL Samstagnacht und so weiter. Mhm. Und dann gab es die ersten Serien, diese Sitcoms für RTL. Und die Sony-Chefin, die diese ganzen Sitcoms produziert hat, die saß im Publikum. Das wusste ich aber nicht. Christiane Ruff. Und dann kriegte ich am nächsten Tag ein Fax, damals gab es noch Faxgeräte, mit dem Briefkopf Columbia TriStar. Die gehören auch zu Sony Pictures. Mhm. Und ich habe gedacht, ein Kumpel will mich verarschen. Und dann schrieb sie halt, ich habe sie gestern da in Köln-Ehrenfeld auf der Bühne gesehen, habe mich sehr amüsiert. Und da hatte ich auch noch kein Programm übrigens. Ne? Da habe ich mich auch nur durchgefummelt.
Da warst du so Anfang 30, ne?
Ja, und Tanze Samba mit mir rückwärts gesungen und solche Sachen gemacht. Ne? Also irgendwie durchgefummelt.
Ja.
Das heißt übrigens, Ätzen hat Atlemast den Rimm. Ne? Liebe, Liebe, Liebelei ist Ebal, Elebi. Nina, Zizai, Rinov.
Das ist eins meiner Lieblingslieder meiner Kinder.
Na bitte.
Lieben die.
Und deswegen ruhig mal rückwärts singen. Auf jeden Fall hat sie gesagt, können wir uns nicht mal zusammensetzen und gucken, ob wir was zusammen machen können. Dann wollte ich schon fast wegwerfen und mein damaliger Manager sagte, ey, ich kenne die Ruf, die ist eine dicke Nummer im Geschäft, da müssen wir hin. Da sind wir da hin und dann, so wie bei uns, sprang der Funke sofort über. Eine sehr barocke, aber voll mit Energie steckende Powerfrau. Mhm. Und wir haben uns in die Augen geschaut und das passte sofort. Und sie sagte, ja, schreib doch mal auf, schreib uns mal ein Exposé, wie der Atze so lebt. Und ich hatte ja mit der ganzen Film- und Fernsehwelt nichts zu tun gehabt. Und
das waren aber noch voll die goldenen Zeiten. Ne?
Ja, und ich wusste nicht mal, wie lange, heute würdest du ja einfach googeln, wie lange ist ein Exposé. Aber ich wusste nicht, ich habe 3 Seiten aufgeschrieben, Kiosk, Biene, Murat, so diese Sachen. Und habe zu meiner damaligen Partnerin gesagt, ich schicke das jetzt einfach mal ein. Ich weiß ja, vielleicht muss ich auch 100 Seiten schreiben. Und dann rief sie am nächsten Tag an und meinte, ey, super Idee, da machen wir eine Serie raus. Und krass. Daraus ist 7 Jahre Alles Atze dann entstanden.
Auch so geil, weil ich meine ganz ehrlich, aber wenn man ja so ein bisschen im Business ist, man weiß ja auch, wie lange das teilweise überhaupt dauert bei irgendwelchen Sendern, wenn du da mit irgendeiner Idee kommst.
Ich habe da ein Drehbuchseminar, weil ich bei den Drehbüchern mitschreiben sollte, habe ich ein Drehbuchseminar gemacht bei Jürgen Wolf, der war damals einer der Star-Autoren in Los Angeles. Mhm. Und der hat uns als erstes vorgerechnet, so in dem Seminar, wie viele Ideen, man hat 500 Ideen, daraus gibt es dann 120 Exposé-Aufträge, daraus gibt es dann, ich sag mal, 30 Pilot-Drehbuchaufträge. Daraus ergeben sich 5 Pilotaufträge und daraus ergibt sich eine Serie, also von 500 auf 1. Mhm. Und dann sitzen wir beim Mittagessen gegenüber und da hat er mich gefragt, sag mal, hier, du machst ja jetzt Alles Atze, das ist das neue Projekt von Sony und so. Wie viel hast du denn vorher eingereicht? Ich sage, nur das. Ich hatte noch nie, ey, der hat nicht mehr mit mir gesprochen, ne? Der war für den Rest des Seminars, war ich Luft für den. Der war stinksauer auf mich, wirklich.
Finde ich aber auch immer albern sowas, ne?
Ja, aber also, wenn du dich über Jahre mühst und dann kommt so ein Trottel wie ich
daher. Ne, was heißt Trottel? Du hast halt da irgendwie einfach, hast du gerade den Zahn der Zeit getroffen. Was heißt eigentlich der Zahn der Zeit, check ich nicht. Was hat das mit den Zähnen zu tun?
Der Zahn der Zeit nagt einem an einem. Ne?
Also ja, aber was nagt denn jetzt da?
Achso, du meinst den Nagel auf den Kopf getroffen, den Zeitgeist getroffen.
Ja, aber was ist mit dem Zahn?
Der Zahn der Zeit, der nagt an dir. Also wenn du älter wirst.
Ach, dass der ausfällt, der Zahn oder was, irgendwann?
Nein, der Zahn nagt an dir.
Wusstest du, dass Kolumbus Zähne aus Holz hatte?
Nee.
Doch.
So.
Wollte jetzt aber kurz droppen.
So, und das war eine wunderschöne Überleitung.
Ja.
Kolumbus hatte Zähne aus Holz. Nächstes Konzept.
Nee, also wirklich. ich auch geil. Ja, Zähne aus Holz. Ja, einfach so. Nee, okay. Und ey, krass, und dann hast du einfach alles Atze gedreht. Ich finde es einfach nur mindblown für mich, weil ich kam ja zu einer Zeit in die Branche, wo das nicht mehr so.
Ja, das, wirklich. Also das waren damals. Also
für mich
war das
einfach
schon,
nur so, what the fuck.
Damals war das schon sehr ungewöhnlich.
Ach, trotzdem auch ungewöhnlich,
das,
okay.
Das gab's nicht. Und dann darüber kriegte ich natürlich ganz Kontakte. Dann bin ich 97 zum ersten Mal bei RTL Samstagnacht aufgetreten. Da bin ich aufgetreten und da war ja immer so eine gute Stimmung. Ich erzähle jetzt deshalb so schnell, damit ich jetzt gleich auch fertig bin.
Hey, wir haben Zeit, Atze.
Der erste Auftritt und da hättest du zwei Kochtöpfe einfach zusammenschlagen können. Das Publikum wäre begeistert gewesen, weil damals die Sendung so Kult war. Und die im Studio waren sowieso immer begeistert.
Die waren einfach eh on fire.
So, ich spiele da meine 5-Minuten-Nummer und bin selber sehr zufrieden mit mir, feiere mich schon ab in der Garderobe. Und Hugo Egan Balder, der damals der große Zampano, der Comedy war und diese Sendung ja auch produziert hat, kommt in die Garderobe, setzt sich hin, macht die Tür zu, setzt sich zu mir, legt die Hand auf meinen Arm und sagt, Junge, pass mal auf, ich gebe dir einen Tipp. Du hast null Talent, such dir was anderes. Lass es.
Nee.
Ja.
Nein.
Ja.
Das glaube ich jetzt nicht.
Ja, ich schwöre. Hugo erzählt die Geschichte selber gern mal bei Preisverleihung.
Ist es dein Ernst?
Das ist mein Ernst, ja. Und weißt du, was ich gedacht habe in meiner Hybris?
Warum hat er das gemacht?
Ich hatte null Talent. Talent sichtbar.
Ich glaube, das ist einfach Mumpitz. Tut mir leid, weil ich meine, du warst ja bis
gut
da.
Gemeint.
Nee, das, also tut mir leid, also ganz ehrlich.
Ich war überhaupt noch kein Star.
Ja, nee, aber ich meine, wenn du jetzt mir jetzt auch so die Zeit davor erzählst und so weiter, du hast ja die Leute schon in deinen Bann gezogen.
Ja, aber der für RTL Samstagnacht war ich unwürdig. Das war so Wiegald Boning, Olli Dietrich und so, das waren
ja,
die Stars.
Ja, gut.
Und damit hatte ich gar nichts am Hut.
Aber jetzt mal wirklich, ich meine, ich mag den, ich kenne den Hugo so ein bisschen und ich finde den wirklich einen guten Typen so.
Mirko Nonchef.
Aber irgendwie.
Esther Schweins.
Ich finde trotzdem, ich finde so eine Aussage, finde ich schon auch.
Der hat das gut gemeint, ehrlich. Wirklich.
Aber warum, aber was ist an sowas gut? Wenn du sowas dem Falschen sagst, dann sowas kann schon, jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal wirklich unter uns.
Ja, vielleicht wäre ich dann Goldschmied geworden.
Nee, aber jetzt mal ohne Scheiß. Das setzt einem doch schon zu, oder?
Ja, aber
oder war dir das egal?
Aber doch nicht so einem alten Mucker. Ich sag dir mal was. Ich habe wirklich, und ich schwöre, ich habe gedacht, ey, der Typ hat überhaupt keine Ahnung.
Wirklich?
Wirklich? Das habe ich gedacht. Und dann habe ich gedacht.
Was hast du denn gesagt?
Ich habe natürlich beleidigt man einen Hugo Egon Balder nicht, ne? In dem Moment. Und wir haben uns so oft jetzt schon in den letzten Jahren darüber amüsiert, wenn wir zusammen saßen. Aber ich habe nur gedacht, vor allen Dingen Hugo hat gesagt, es gibt schon so viele Stand-Upper, wir brauchen keinen mehr. Und dann habe ich gedacht, ich habe für mich gedacht, da muss halt einer aufhören. Ne?
Also wirklich jetzt?
Ja, ja.
Du bist da kein Stück irgendwie in dir zusammengesunken und dachtest dir kurz so, oh.
Nee,
weil
ich glaube,
ich hätte angefangen zu heulen.
Das hatte ich noch, aber das ist es wieder. Wenn du wirklich überzeugt bist von dem, was du tust und denkst, du musst das jetzt machen, dann kann ich nichts beirren.
Ja und nein. Also ich glaube, mich hätte es schon irgendwie getroffen. Also ich hatte auch mal so eine ähnliche Situation und ich weiß, ich war arschlustig.
Ja.
Ja. Aber der hat mich so, also der war auch so viele Nummern über mir und hat mich da irgendwie mit seiner Aussage auch so runtergedrückt. Dass
Was
mich
hat
das,
der denn gesagt?
Das war auch noch nach Sendung. Und er meinte zu mir, aber ich gemerkt habe, dass niemand gelacht hat im Publikum, wenn ich was gesagt habe. Und dass ich für eine Frau viel zu derb und zu laut bin. Der hat mich einfach wirklich so richtig runter. Und also das war.
Aber da hast du auch Stand-up gemacht zu der
Zeit. Ich war da in einer Fernsehsendung zu Gast und mit mehreren Leuten und er war da auch zu Gast und es hat ihm nicht gepasst, dass ich da on fire war. Also das hat den einfach genervt. Er ist selber auch ein Comedian. Und der hat mir das richtig danach im wohlbekannten Savoy Hotel in Köln auf der Dachterrasse hat er mir das dann am Tisch mit allen beisammen, musste er mir das dann auch erzählen, wie scheiße er mich findet.
Ey, dann musst du mir nachher unbedingt sagen, wer das war.
Nee, und ich finde das jetzt so interessant, weil ich bin wirklich auch, würde ich sagen, schon eine selbstbewusste Frau.
Ja, und durch Top 40 auch ein bisschen gehärtet, ne?
So, ja, und ich meine, es ist auch, wie lange ist denn das her? 8 Jahre oder so. Aber der hat mich mit seiner Aussage wirklich getroffen. Also ich war wirklich gleich ein paar Tage lang ein Häufchen Elend, weil ich mir wirklich dachte, krass. Ja, deswegen Hut ab, dass du nach so einem Einlauf, in Anführungszeichen, dass du dir einfach denkst, ja, da muss halt sich halt jemand verpissen, hast du eh keine Ahnung, Bruder. Also,
nein, ich habe damals, das war auch nicht so, dass ich die angebetet habe. Also ich hätte in Hugo Egon Balder nie widersprochen, so richtig. Ne? Aber für mich war das auch nicht so, dass ich Samstag Nacht gesehen habe und gedacht habe, boah, das ist aber jetzt alles geil.
Alles Genies.
Ja, so, ich habe schon gedacht, naja, waren ein paar lustige Sachen dabei.
Mehr,
ne?
Ja.
Ja, aber ich glaube, viele Männer, das ist nach wie vor so, fühlen sich von Frauen, die auf der Bühne handfest sind, echt verunsichert. Und das finde ich so absurd. Ne? Wovor haben die Männer da Angst, wenn eine Frau so selbstbewusst auftritt? Und so bei Caroline Kebekus ist es ja so, ich meine, die war ja schon lange dabei, als sie durchgestartet ist mit Stand-Up. Und das erste Programm hieß, glaube ich, Pussy Terror. Mhm. Ne? Und das ist ja auch schon sehr derbe und handfest. Ja. Aber sie hat es da in dem Moment schon geschafft, vielleicht war das auch so der Geist der Zeit, dass auch Männer drüber lachen konnten und sich nicht so bedroht fühlten. Und Caro nimmt sich ja schon, was sie will. Und das finde ich auch toll an ihr. Ja. Und ich mag auch selbstbewusste Frauen. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass ich im Frauenhaushalt groß geworden bin. Oma, Mutter, Schwester. So Männer, die mit Schwestern aufgewachsen sind, haben, glaube ich, eh nicht so viel Muffe
vor Frauen. Du, das ist ganz geil. Also ich muss auch immer lachen, weil mein Mann hat zwei Schwestern und hat da ein gutes Händchen mit mir.
Das ist gut.
Auch wenn ich mal in schwierigen Phasen des Lebens bin.
Die kennen
und,
das, ne?
Ja, und der Mann meiner Schwester hat auch zwei Schwestern und wir sagen immer wieder, dass uns das auf jeden Fall zugutekommt.
Oder?
Ja, wirklich.
Bist du auch der Meinung?
Ja, definitiv. Ja,
das glaube ich auch.
They know what's happening. Und die wissen...
Ja,
weißt du?
They know.
Die wissen, die hier so müssen wir das jetzt handhaben hier. Ne?
Ja, also, und die wissen auch, an welcher Stelle man was glauben kann und an welcher nicht.
Ja, ich meine, das klingt jetzt so doof, aber wenn ich halt irgendwie meine PMS habe, ja, und halt hart gestresst bin wegen jedem Furz, dann nimmt der das halt Gott sei Dank nicht so krass ernst, wenn ich dann mal kurz ein Sackgesicht bin und das kommt mir sehr zugute.
Ich hoffe, wir stoßen jetzt nicht allen Männern vor den Kopf, die nur Brüder haben.
Man kann ja eh nicht alles über einen Kamm scheren,
nein,
ja, aber ich glaube schon, dass man halt schon nochmal irgendwie was anderes einfach mitbekommt auf seinem...
Ja, ich glaube das ja leider auch, Leute. Männer, das tut mir leid, aber alle Kumpels, die ich habe, die nur Brüder hatten, die haben manchmal Probleme in Kommunikation mit Frauen. Dann sagen sie, ja, aber sie hat doch das gesagt. Ja, aber das hat die doch nicht gemeint. Ja, warum sagt die das denn nicht? Ja, weil man das nicht sagt.
Weil man halt manchmal unterschiedlich kommuniziert. Ne? Genau. Und da muss man mal ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Und ich glaube schon, dass man das schon als Mann, der mit viel Frauen groß wird, der hast nochmal ein anderes Gespür.
Ey, ich bin so glücklich, dass ich eine ältere Schwester hatte. Ich habe da von Anfang an so viel mitgekriegt. Okay, die hat mich auch benutzt und eingespannt.
Ja, gut, aber ihr seid ja Geschwister, sorry. Also das
hier,
ist halt
hier vorne steht ja ein Klavier. Meine Schwester hat ja immer Klavier gespielt und ich musste dann teilweise auch, wenn sie Mozart gespielt hat, da in Strumpfhose tanzen. Ne?
Sorry, also, aber ich finde, unter Geschwistern ist das einfach ein Ehrenamt.
Oder? Aber mit so einer Socke schon in der Hose, wie Nureyev, ne?
Hey Atze, jetzt muss ich aber noch mal ganz kurz wirklich was fragen. Gab es nicht einen Moment in deiner ganzen Showkarriere, wo jemand mal irgendwas zu dir gesagt hat, was dich schon ein bisschen angeknackst hat, sag ich jetzt mal? Warst du da echt immer so voll bei dir und so, ist mir scheißegal?
Nee. Ach, gute und schlechte Tage, natürlich. Und das Schwerste war immer die Drehzeit für alles, Atze. Wir haben auch Film gedreht, das heißt, jede Einstellung einzeln. Das hieß 12, 13, 14 Stunden Drehtage. So, denn wenn du in einer Show bist, die alles Atze heißt, dann hast du natürlich bis in 98% aller Szenen drin. Und ich bin ja nun mal kein Schauspieler und habe da meine Ausbildung vor laufender Kamera gemacht. Das heißt, ich musste alles über die Energie regeln. Ich hatte kein Handwerk. Und da gab es schon Tage, wo ich echt verzweifelt war und ich gedacht habe, ich schaffe das nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich war nach der ersten Staffel, ich habe ja in den Umbaupausen nicht mal die Brille abgesetzt. Und zum Schluss war es so, ich habe ja quasi immer ich bin da immer in Joggingschuhen rumgelaufen und habe die Brille nur aufgesetzt, wenn der Schuss auf mich war. Aber am Anfang eine Kamera legt um. Und dann willst du als halbwegs interessierter Mensch wissen, was passiert da gerade. Ich war nach die erste Staffel, da siehst du auch, wenn du die erste Staffel durchschaust, habe ich allerdings auch schon über 10 Jahre nicht mehr gemacht, siehst du, wie ich eigentlich so pro Woche ein Kilo zunehme. Du verlierst ja auch, Jetzt laber ich schon wieder hier die ganze Zeit.
Ja, ich frage ja auch.
Du verlierst ja auch die Kontrolle, wenn die Energie weggeht. Die ersten 2-3 Wochen jeden Abend 10 Seiten Text lernen. So, das heißt, du hast gar kein Privatleben mehr. Das heißt, du hast immer Text in der Birne. Das heißt, du hast auch keine Zeit mehr für eigene Gedanken. So, dann kommst du abends nach Hause. Was machst du natürlich? Trinkst dir ein bisschen was, damit die Birne ausgeht. Und isst noch eine riesen Pizza mit Doppeltkäse. Und die Klamotten, die passen mir am Ende der Stoffe gar nicht. Ich bin so fett geworden in der Zeit.
aber gab es irgendwie, wann hast du gecheckt, so ja, okay, jetzt vielleicht muss ich mal was ändern? Bis heute nicht.
Also ich bin auf dem Brustwarzen nach den ersten 3,5 Monaten raus. Da ich konnte einfach nicht mehr. Und habe gedacht, das mache ich nie wieder. So, dann bin ich auch kurze Zeit, eine Woche später wieder auf Tour gegangen und habe gedacht, ey, das ist das Paradies. Hier muss ich nur 2 Stunden reden.
Das und ist dann war's das.
Und dann wurde das aber relativ schnell zum Erfolg. Nach den ersten Folgen, wo es nicht danach aussah. Ja, und da war ich natürlich auch stolz, weil ich hatte es ja auch, die Idee war von mir und die Figur.
Du hast nur 3 Seiten geschrieben, wo andere 500 brauchen.
Ja, und ich konnte gut mit den Drehbuchautoren, mit den Schreibweisen, das waren 3 gute Autoren. Ah, dann war mein ganzes Herzblut drin, ne? Und dann machst du es natürlich wieder und wieder. Und dann kam aber irgendwann, 99 haben wir erste Staffel gedreht, 98 den Pilot. Und dann kam der Sommer 2006, das Sommermärchen in Deutschland. Und ganz Köln hat gefeiert.
Das war Fußball, ne?
Ja.
Ja, oh Gott.
Und dann alle waren immer am Feiern und ich da in meiner Wohnung, schön am Text lernen. Und da habe ich gedacht, so, du hast jetzt 7 Sommer verkauft. Und das, 3 Monate im Sommer jedes Jahr weg, ne? Und zwar immer die geilen Monate. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das machst du nicht mehr. Auf keinen Fall. Ja, und dann habe ich damit aufgehört.
Und das fiel dir leicht?
Ja, das fiel mir sehr leicht. Es war noch so, als es erfolgreich war, und es ist ja immer gut, damit aufzuhören, wenn es noch erfolgreich ist.
Ja.
Und bis heute fragen ja Leute auch immer wieder nach, kannst du nicht noch mal eine Staffel drehen oder wenigstens den Atze filmen, was wurde aus Biene, was wurde aus Murat und so.
Das sind halt alle alt geworden.
Ja, 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 genau. Aber das will ja auch keiner sehen. Aber ich sage es dir jetzt, ich würde, glaube ich, lieber zum Tiefbau gehen, als das nochmal zu machen.
Wirklich?
Das hat zu der Zeit alles drin, was ich hatte. Mein ganzes Herzblut und meine ganze Energie. Und ich habe wirklich meine letzte Zehe dafür gegeben. Aber
jetzt wirklich, obwohl es jetzt, wie lange ist da jetzt Pause?
Seitdem?
Ja, seit der letzten Staffel, weil wie lange bist du zurück?
2006 war die letzte Staffel.
Und du hättest trotzdem, wo du es so lange zurücklegst, würdest
Jahre.
Du sagen, auf gar keinen fucking Fall.
Nee, ich habe letztens in Deggendorf hatte ich einen Werbedreh 3 Tage und da habe ich schon am dritten Tag gedacht, nein, holt mich hier raus.
Okay.
Holt mich hier raus. Ja, ich bin glücklich darüber, dass ich es gemacht habe, aber es gibt Dinge, das kannst du, glaube ich, jetzt auch schon sagen, obwohl du ja noch so piepenjung bist, aber
ja,
es gibt Dinge, die machst du nur einmal im Leben.
Und ja, das ist für mich zum Beispiel Eventmoderation.
Also, ich meine jetzt auch eine gute Sache, ne, wo dein ganzes Herzblut drin ist. Und an Scheiße, nächste Folge reden wir mal mehr über die Scheiße, die du so erlebt hast. Und ich garniere dann mal mit meinem
aber ich finde trotzdem, also wirklich jetzt nochmal, um meine Frage zu beantworten, also es kam niemand, auch Hugo Egon Balder hat es geschafft, dass er dich kurz mal so ein bisschen gebrochen hat, dass du kurz dir dachtest, ja, vielleicht bin ich ja doch scheiße.
Ach, da denke ich bis heute, aber nicht scheiße, aber ich denke so, ich hatte schon ganz schön
kurz
Glück.
So zweifelst, ich denke, ja, vielleicht ist es doch irgendwie nicht so lustig jetzt hier, was hier jetzt.
Vielleicht kannst du verstehen, was ich jetzt gerade sage. Ich hoffe nicht, aber vielleicht kannst du es verstehen. Ich habe dieses Star-Gen nicht. Wie heißt denn das? Star-Fähigkeiten oder so, ne?
Ich weiß voll, ich check auch manchmal nicht, wenn mich Leute irgendwie ansprechen, bin ich so, ach ja, stimmt.
Ja.
Ja, ich check's auch nicht. Also ich bin jetzt auch kein Superstar wie du, aber ich weiß, was du meinst, dass man geht jetzt nicht durch die Welt und denkt sich so, hallo.
Bei uns im Haushalt schon.
Ja, also ich bin's wirklich, ja, also.
Ich glaube, meine Perle findet dich witziger als mich.
Ja, gut. Ich glaube, bist du nicht die Einzige.
Ne, aber wie heißt das denn, dieses Star?
Appeal?
Ja, vielleicht.
Aber ich weiß, was du meinst. Es gibt aber auch so Leute, die finde ich manchmal fast ein bisschen beneidenswert. Die so einen Star-Appeal haben. Die gehen irgendwo rein und sind so Stars einfach. Du denkst dir selber so krass.
Ja, die finden sich selber geil.
Kann man sein, so, ja.
Die sich selber geil finden. Ja, Udo Lindenberg hat mal gesagt, wenn man auf eine Bühne geht, muss man immer ein bisschen denken, ich bin ein geiles Kerlchen.
Ich denke auch, dass ich ganz geil bin, so.
Ja.
Also auch manchmal nicht, aber auch oft schon. Trotzdem habe ich dieses Star-Appeal nicht.
Und ja, die Star-Qualitäten heißt das, glaube ich, in Deutschland.
Das ist Star-Qualitäten.
Und ich habe diese Star-Qualitäten nicht. Das meine ich jetzt nicht, weil ich so bescheiden bin, sondern ich habe es einfach nicht. Ich habe mich zu keiner Zeit nie als Star gefühlt.
Weißt du, was es ist, glaube ich, so? Bei dir zum Beispiel auch, ich glaube, weil du die Menschen zu sehr immer noch liebst.
Kann sein, ne?
Ich glaube, man muss sich ja dann so ein bisschen über den Mensch stellen, in Anführungszeichen.
Dann ist aber leichter, auf eine Bühne zu gehen.
Ich meine das auch mit diesem, dieses Unnahbare, was dann viele haben. Ja. So dieses, ich bin unantastbar.
Allein wie man eine Bühne betritt, ne?
Weißt du, so erhaben.
Ja, genau, so.
Das habe ich auch gar nicht.
Nee. Das habe ich vermutet.
Ja,
ich hätte es dir so gegönnt.
Nee, und ich meine, es ist ja wie, es ist ja so bescheuert, aber dann denkt man, wenn so Leute beobachtet, man denkt, dass ich so, die sind so unantastbar. Bewundere ich jetzt irgendwie. Aber das bin ich eben überhaupt nicht. Also dafür frage ich auch viel zu gern irgendwie, keine Ahnung, die Erna im Laden nebenan, wo sie eigentlich so herkommt und wie es ihr heute so geht. Also weißt du, was ich meine?
Ja, wer hätte denn so ein Star-Gen in Deutschland, so ein Star-Qualitäten?
Zum Beispiel Senta Berger.
Ja. Like, wer sie noch kennt, ja.
Also
aber die war ja auch immer eine ganz normale Person. Die war nur einmal verheiratet im Leben.
Ja, aber, nee, aber ich finde, das ist so ein...
Ja, stimmt.
So ein Glow irgendwie. Weißt du, was ich meine? Oder wer denn noch?
Barbara Schöneberger?
Nee, finde ich zum Beispiel nicht.
Aber wenn die eine Bühne betritt, ja, dann gehört ihr ja auch die Welt.
Ja,
ne?
Aber anders nochmal.
Ja.
Ich überlege jetzt auch gerade nochmal, wer dieses Unantastbare in Deutschland, aber Deutsch ist ja immer alles ein bisschen anders.
So dieses geil, dass ihr mich sehen dürft, ne?
Ilka Bessin. Ilka, ich küsse dich. Du bist es leider auch nicht. Wer ist denn für dich so untouchable in Deutschland?
Ja, ich wollte ja gerade eben als Beispiel für jemanden bringen, der ein Star ist, Superstar ist, aber keiner ist. Grönemeyer zum Beispiel, ne? Der ist in Deutschland ein absoluter Superstar, aber der hat dieses Star-Gen auch nicht.
Für mich schon ein bisschen.
Also, aber du merkst doch, dass er eigentlich ganz normal sein will. Der betritt ja nicht eine Bühne wie ein Michael Jackson oder vielleicht kein gutes Beispiel, aber...
Ja, aber du redest halt jetzt von so Superstars, ne?
Ja.
Ich habe auch Alex Elton in Amerika versucht zu erklären, wer Tom Beck ist. Und meinte dann kurz, ja, das ist wie George Clooney in Deutschland.
Er kennte die Geschichte ja. Wie fand er den Vergleich?
Also er hat sich natürlich kurz gefreut, aber ich finde es ganz schwer, das so zu vergleichen, weil wir haben irgendwie so Stars nicht. Also wir haben schon Stars auch, aber irgendwie nochmal auf einem anderen Level.
Ja, also da gibt es noch viel zu tun.
Weißt du was, lass uns bis nächstes Mal nochmal überlegen.
Und dann sagen wir auch mal, wen wir lustig finden.
Ich schicke dir einen Fax. Ja?
Ja, okay, ja? Gut. Ich besorge mir ein Faxgerät. Ich wüsste gar nicht mehr, kann man sowas überhaupt noch betreiben?
Ach, Fax?
Die Anwälte und Banken, die haben noch Fax, ne?
Haben die das noch?
Ja, also Leute,
die Berliner Behörden bestimmt auch.
Alles über Faxgeräte und
mehr.
Superstars in Deutschland. Und wen wir lustig finden, sagen wir dann auch mal.
Oh ja, das wollte ich dich nämlich auch noch fragen. Sollen wir uns das aufschreiben? Ich schreibe mir das jetzt auf, weil ich vergesse es sonst das nächste Mal zu fragen. Wen findest du lustig?
Wir schaffen
außer
eh
dich
nicht
selbst,
darüber zu
in
reden,
erster Linie dich selbst. Ja, vielleicht schaffen wir die eine Frage, reicht doch auch schon.
Aber ich freue mich schon wieder aufs nächste Mal.
Ich mich auch. Ich überlege jetzt trotzdem die ganze Zeit immer noch, wer ist so ein untouchable Star?
Thomas Gottschalk?
Ja.
Ja, also okay, der hat natürlich viel Blödsinn gemacht.
Mittlerweile auch nicht mehr.
Aber so, wenn der in die Arena kam, servus.
Sein Löckchen.
Und so, das war schon, er hat keinen Zweifel daran gelassen, dass er sich auch geil findet, ne?
Stimmt schon. Ja, aber es geht nicht, glaube ich, um erst um sich selber geil finden, sondern eher um dieses so, ich stehe über den anderen. So, ich fliege über euch so leicht.
Markus Söder.
Oh Gott, hör auf. So, und mehr dazu. Markus Söder. Finde ich ein tolles Schlusswort. Denk da auch mal drüber nach.
Wir könnten jetzt stundenlang noch weiter sammeln.
Das könnten wir machen. Machen wir jetzt auch, aber das Mikrofon geht jetzt aus.
Ja.
Und wir hoffen natürlich, es hat euch wieder mal gefallen. Und wünschen euch jetzt erstmal alles Gute.
Ja, und wenn ihr Anmerkungen, Anregungen oder auch Shit habt für uns, dann geht auf Evelines Instagram-Seite oder auf meine.
Ja, und schreibt es uns einfach gerne.
Ja.
Und wir haben euch lieb.
Genau. Berechtigte Kritik bitte nicht an uns, sondern in eine Tupperdose und im Garten vom Nachbarn vergraben.
Bitte nur an den SWR direkt. Tschüss.
Tschüss.
Na, wie war's?
Ach, der Effekt hat sich weiter fortgesetzt. Ich empfinde sehr viel Liebe für Evelyn und ich glaube, wir haben jetzt schon so ein Band, was uns verbindet. Ich genieße das hier total. Also ich könnte Stunden über Stunden hier weitermachen. Ja, wir haben ja über Stars gesprochen und da denke ich, darüber werden wir noch sehr viel sprechen. Und ich muss diesen kompletten Werdegang, den muss ich noch begreifen. Und ich will natürlich wissen, wie die Kinder entstanden sind.
Also ich sag's, wie es ist für mich ein absoluter Genuss und ich freue mich so krass, dass ich diesen coolen Mann da irgendwie gegenüber sitzen habe und ich bin einfach beflügelt. Ja, ich glaube, wir haben es jetzt geschafft. Ich glaube, wir waren beide so freudig erregt ganz am Anfang, dass wir so von einem ins nächste ganz wild und jetzt, glaube ich, haben wir begriffen, wir haben noch irgendwie Zeit zusammen und freuen uns und jetzt, glaube ich, lassen wir uns ein bisschen mehr Zeit und das ist irgendwie voll schön, weil ich möchte noch so viel erfahren und ich finde einfach Atzes Werdegang auch irgendwie so spannend und habe jetzt das Gefühl, wir beruhigen uns so ein bisschen, ja? Wir landen im Nest.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lina Britt Bajorath und Jo Bischofberger. Line Producer Lisa Golinski und Marc Bürkle. Redaktion Christina Gissi-Winkler, Sandra Herbsthofer und Anna-Maria Hergt. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Maxi Stumm, Matze Hielscher und Amelie Kern.
Hey ihr, wenn ihr noch nicht genug habt vom Podcast hören, dann hört doch mal in Schreiben und Schreddern rein. Das ist mein Podcast, ich bin Marco Wittling und ich habe mir immer tolle Gäste eingeladen, mit denen ich über diverse Genres spreche und wir nehmen das mal auseinander. Wie schreibt man eigentlich und was wird geschreddert? Gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Thank you.